Ich habe auf Sie gewartet, Mr. Ös. Entschuldigung, ich mach nochmal das Mr. Ös.
Sehr gut. Mr. Bönd.
Mr. Bönd. Soll ich Mr. Bönd machen?
Sehr gut. Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
Bond Special Part 2 ohne Cold Open, weil es das jetzt halt mal nicht gibt. Müsst genau. Ihr euch jetzt einfach mal kurz dran gewöhnen.
Ja, tu doch gar nicht weh, ist schon vorbei.
Genau, ist auch schon vorbei. Aber trotzdem erstmal herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Bond Specials, wo wir beide oder... Warte mal, sind es dann insgesamt 4 Leute gewesen? Hat deine Frau auch immer mitgeguckt?
Nee.
Wo wir drei uns dann alle Bond-Filme mal angeschaut haben und hier jetzt mal so ein bisschen darüber reden.
Mhm. Wir haben bisher die James-Bond-Filme von Roger Moore, Sean Connery und George Lazenby abgehandelt. Also es ist gegangen in der letzten Folge, die ihr sicherlich schon gehört habt, bis zum Angesicht des Todes, A View to a Kill, der letzte von Roger Moore. Und wir sind jetzt mitten in den 80ern und machen jetzt eigentlich gleich, oder sind wir fast schon zum, es geht schon zum Ende der 80er hin, denn Timothy Dalton übernimmt als James Bond.
Ja, der alte Halunke.
Der alte Halunke, ja. Genau. Was ich total interessant finde, auch habe ich in der Recherche herausgefunden, Timothy Dalton war jetzt nicht die erste Wahl als James Bond.
Nee.
Sondern man hat damals schon Auge gemacht auf Pierce Brosnan.
Ja.
Der damals noch als Remington Steele unterwegs war, ein Seriendarsteller war in Remington Steele. Und war aber nicht greifbar.
Nee, die haben den da irgendwie nicht aus dem Vertrag gelassen, weil er nochmal, glaube ich, für eine Staffel unterschrieben hatte oder sowas.
Ja, genau, der hatte nochmal unterschrieben, denn es ist irgendwie durchgesickert, dass er der neue Bond-Darsteller sein soll. Und da hat man kurzerhand gesagt, das nutzen wir und machen noch eine Staffel.
Ja, genau.
Remington Steele und lassen ihn dann nicht raus. Er war allerdings auch vorher schon mal so ein bisschen irgendwie als Roger Moore-Nachfolger auch schon mal irgendwie im Gespräch, denn seine damalige Frau hatte einen Auftritt, war Nebendarsteller in einem Roger Moore James Bond, und da hatten die Produzenten Pierce Brosnan dann kennengelernt, so auf After, also entweder am roten Teppich oder bei Filmpartys oder Premieren feiern, und hatten da schon Auge auf ihn gemacht und haben ihn kennengelernt und sich gedacht, oh, das wäre doch vielleicht ein Kandidat, falls Roger Moore dann doch irgendwann mal zu alt ist.
Stimmt. Ja.
Ja. Und dann hat man eben kurzfristig, mehr oder weniger kurzfristig, dann doch auf Timothy Dalton zurückgegriffen, der auch schon früher mal im Gespräch war.
Genau, und der war ja nochmal so ein bisschen so eine andere Art. Der war ja sehr viel raubeiniger, ernster. Mhm. In dem, ich weiß gar nicht, ist es in Hauch des Todes, wo Felix Leiter dann stirbt? Seine Frau stirbt? Wo die den Hain irgendwie...
Das ist genau, das ist... Nee, das ist der zweite. Das ist der zweite, genau. Hauch des Todes ist der mit dem KGB-Agenten, den er aus Bratislava rausschleusen soll und dann nach Wien bringen.
Nach
Wien bringt.
In irgendeinem der beiden Filme, ich weiß es gerade nicht hundertprozentig, die Chancen stehen aber 50-50, spielt Benicio del Toro mit. Als ganz, ganz junger Schläger. Und ich meine, das wäre Lizenz zum Töten gewesen. Mhm. So als Sidekick vom Bösewicht. Ja, genau.
Ich habe noch einen kurzen Nachtrag zum Angesicht des Todes
davor,
denn verwechselt man oft mit der Hauch des Todes und dem Angesicht des Todes, lauter Todeswünsche hier. im Angesicht des Todes war ja, wie gesagt, einer dieser Filme, die stark irgendwie auf den amerikanischen Markt geschielt haben. Das haben wir in der letzten Episode schon angesprochen. Und das war auch der Film, der das Snowboard einem breiten Publikum vorgestellt hat. Denn dass in der Eröffnungsszene wieder mal eine Skifahrszene, wie soll es bei James Bond anders sein, wenn nicht getaucht wird, dann wird in den Bergen Ski gefahren. Genau. Und dort fährt er anfangs noch Ski und wechselt dann, weil ich glaube ein wie heißt denn diese so eine Art Pistenraupen oder von so einem Ski-Doo explodiert irgendwas und da schnappt er sich eine Motorhaubenabdeckung und verwendet die dann eben zum Surfen oder als Snowboard eben. Und
das stimmt.
Ja, das ist das erste Mal, dass man quasi wirklich der breiten Öffentlichkeit oder in der breiten Öffentlichkeit ein Snowboard gesehen hat. Denn es war bis zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr unbekannt, dieses Gerät, dass man auch mit einem Snowboard fahren kann. Denn es gab zwar schon Monoski, das war wieder ein bisschen was anderes, aber das war so zum ersten Mal, dass das Snowboard einem breiten Publikum dargebracht. Aber ja, Hauch des Todes, dann eigentlich, oder eine komplette Abkehr von dem klamaukigen James Bond. Die Produzenten wollten tatsächlich sowas wie einen, heute würde man es Reboot nennen, wollten quasi den wieder ernster haben, wollten quasi wirklich teilweise sogar wirklich einen harten Cut machen und eigentlich das machen, was dann nachher was dann mit Daniel Craig gemacht wurde als James Bond, nämlich wirklich so quasi seinen ersten Fall oder seinen ersten Auftrag nochmal quasi einen kompletten Neustart machen
mit seinem ersten. Ja, das merkt man in dem Film aber auch total an.
Absolut, ja. Also der ist wirklich ein Versuch, wieder mehr Ernsthaftigkeit in die Reihe zu bringen. Man hat sich nicht getraut, diesen harten Cut zu machen und hat dann quasi so die mittlere Lösung war irgendwie quasi mit Timothy Dalton wieder ernsthafter zu werden, aber es war eben die Fortführung der klassischen James Bond-Reihe und kein harter Cut. Aber trotzdem ist für mich gerade der erste wieder ein straighter Agenten-Thriller, an dem es irgendwie, auch, wo auch wenig bis keine großen Gadgets vorkommen. Natürlich gibt es die Szene mit dem, gibt es ein Bond-Auto, aber das kommt erst relativ spät, das Aston Martin mit den ausfahrbaren Skiern, dann wo er dann auf der Eisfläche herumfährt und ein Laser als Reifenschlitzer etc. Aber gerade der Einstieg ist ein sehr Action-Thriller-lastiger in den Film, wie quasi Timothy Dalton eingeführt wird als Bond, wo er einen Militärstützpunkt in Gibraltar mit zwei weiteren Doppel-Null-Agenten versucht, das britische Radarsystem zu überwinden, um dort irgendwie eine Art Übung zu machen. Und auch dann den KGB-Agenten oder den KGB-General da rausholen soll und nach Österreich bringen soll. Das ist schon, da werden wenig Gadgets verwendet. Er ist hat es auch nicht so diesen Charme, also daran fehlt es leider. Timothy Dalton wegen den hat so diese charakterliche Dominanz, eines Sean Connery hat er einfach nicht. Und auch der Charme von Roger Moore, der fehlt ihm irgendwie. Wirkt sehr verbissen.
Er hat einfach so die Ausstrahlung nicht, ne?
Ja. Wirkt sehr verbissen, sagen. Auch dann im nächsten Teil dann nochmal mehr. Aber ich finde es trotzdem interessant, denn das ist halt wirklich, ein straighter Agenten-Thriller, über den ich mich dann sehr gefreut habe, so in der Reihe nach diesem ganzen klamaukigen Roger Moore-Auftritten, dann wieder mal ein bisschen was Ernsthaftes zu sehen. Ich habe mich gefreut, dass er auch mal wieder wütend sein darf und auch bluten darf, denn James Bond blutet nicht. Das war ja, also James Bond hat nicht geblutet oder ist nicht großartig verletzt worden. Da darf er bluten, da wird er geschlagen, hat eine blutige Lippe, die Haare passen dann halt nicht so ganz, wenn er dann kämpft. Hat, wie gesagt, ist wütend.
Ja, oder auch die Gegner dann halt auch mal, ne? Dass man dann halt auch mal wirklich sieht, dass ein Schuss auch mal trifft.
Genau, ja. Ja
und die nicht einfach so A-Team-mäßig dann oder sonst irgendwie so MacGyver-mäßig dann einfach nur durch die Gegend fliegen und ohnmächtig sind, sondern die sterben dann auch und dann, alles in allem auch schon brutaler, muss man sagen, für die damalige Zeit schon auch.
Ja.
Hat schon, doch. Schon die beiden, die dann mit ihm gemacht worden sind, die haben schon so ihren eigenen Stil. Das ist schon eine Abkehr gewesen davon, von dem, was du eben gesagt
hast. Und ist so ein bisschen so ein Foreshadowing eben mit dem, was dann eben später mit Daniel Craig dann wirklich vollzogen und vor allem erfolgreich vollzogen wurde, denn die Filme mit Timothy Dalton als James Bond sind beide an der Kasse nicht gut angekommen. Es hätte eigentlich einen dritten geben sollen mit Timothy Dalton, den er hat für 3 Filme unterschrieben, der wurde dann abgeblasen. Da ist ja nicht der gewünschte Erfolg, der hat sich da nicht eingestellt.
Genau, aber auch für Hauch des Todes war er auch erst gar nicht vorgesehen, sondern Broccoli wollte unbedingt Sam Neill haben.
Ja, genau.
Oder nee, Wilson, der andere Produzent, wollte eigentlich Sam Neill, und den Sam Neill kennt ihr aus Jurassic Park.
Mhm, genau.
Einen der Hauptdarsteller.
Ja.
Genau. Hat aber nicht hingehauen, und dann ist der Timothy eingesprungen.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Der dann 2 Jahre später mit Lizenz zum Töten wieder um die Ecke kam.
Ja, genau. Und beim Hauch des Todes, der ist so ein bisschen mein Geheimfavorit, denn da kommt eben auch Wind den vor.
Ja, genau, stimmt.
Da wird dann eben, es ist ganz lustig, wenn man die Gegebenheiten, also die geografischen Gegebenheiten kennt, und du hast dann von Bratislava, also damals eben die tschechoslowakische Grenze, jetzt nicht mehr die slowakische Grenze, wo Bratislava die Hauptstadt der Slowakei, nach Wien ist es nicht weit zu fahren. Also sind keine 2 Stunden mit dem Auto.
Katzensprung.
Ist ein Katzensprung, genau. Und das ist irgendwie total interessant, denn der KGB-General, den er da rausholt, der wird mit einer Pipeline, durch eine Pipeline geschossen.
Stimmt.
Genau. Und wird halt dann im Film quasi kurz hinter der österreichischen Grenze rausgeholt. Und das ist dann irgendwie lustig, denn man sieht dann quasi die Gasometer, die tatsächlich in Wien stehen, aber dort quasi im Film kurz nach der österreichischen Grenze schon stehen. Und wo dann der Harrier-Jet startet mit dem Koskov drin, also mit dem General drin. Und dann gibt es dann eine Szene, wo er dann später mit dem Auto von Bratislava nach Wien fährt, und er fährt aber durch ein Skigebiet und über die Alpen quasi gefühlt, weil natürlich, wenn man in Österreich ist, muss man natürlich durch die Berge fahren.
Ja, logisch, natürlich. Ja,
wenn man die Strecke kennt, ist das halt irgendwie total lustig, wenn der einen Umweg über, keine Ahnung, von hunderten Kilometer fährt, nur damit man quasi durch die Alpen fahren kann.
Ja.
Ja, deswegen hat er auch ein bisschen Stein bei mir im Brett, denn der fährt dann durch den Prater und ist da, ist auch interessant, denn auch die also Bratislava, in Bratislava konnte man natürlich damals noch nicht drehen, sondern die Szenen, die in Bratislava spielen, wurden dann auch in Wien gedreht.
Ja, genau.
Also zum Beispiel die,
so ein Fun Fact, ja.
Ja, genau. Also diese Oper, aus dem, wo diesen General quasi zur Flucht verhilft, der sitzt in der Oper. Das ist die Oper in, also nicht die große Volksoper, sondern nicht die große Oper von
nicht die große Staatsoper.
Nicht die Staatsoper, sondern die Volksoper, genau, die kleinere Oper. Und die laufen quer über die Straße in ein kleines Geschäft rein. Das so, wo dann halt irgendwie ein Lenin-Poster an der Wand hängt, in der Kulisse. Das ist in Wirklichkeit ein Zuckergeschäft, das es immer noch gibt.
Ah, okay.
Also ich habe das gleich erkannt und gedacht, hey, das ist das Zuckergeschäft, das ist wirklich tatsächlich vis-à-vis von der Volksoper.
Ach, guck an.
Also das wurde auch damals für den Film verwendet. Denn er ist ja dann von vis-à-vis, hat er dann dieses Scharfschützengewehr, wo er dann den russischen General quasi beschützen soll mit dem Scharfschützengewehr. Und das ist eben über diesem Geschäftslokal, wo denen dieses kleine Zuckergeschäft ist, das es nach wie vor gibt. Ja.
Ja, ist immer ganz witzig, wenn man da so ein paar Sachen quasi erkennt oder irgendwie in Bezug zu nehmen kann. Ne?
Genau. Und
auch ein paar Bonds sind ja auch in Istanbul gedreht worden.
Ja, genau. Deswegen,
das ist eigentlich immer ganz spannend.
Genau. Genau. Aber weiter geht's dann mit der Lizenz zum Töten.
Jawohl.
Das ist dann der besagte Film, wo die Braut von Felix Leiter stirbt.
Genau.
Und auch Felix Leiter vermeintlich stirbt.
Ja, genau. Man denkt auch im ersten Moment, ja, so, das war's, aber genau, Titelsong von der großartigen Gladys Knight, kennt man auch zu Genüge, glaube ich, ist auch einer der bekannteren Bond-Songs.
Ja.
Genau, da gibt's ja die Anfangsszene, ist glaube ich schon auch die, ist es die, wo die mit dem Fallschirm landen, ja, ne?
Ja, genau, ja.
Zur Hochzeit?
Ja, genau, in den Kies.
Genau,
ja.
Ja, kann man auch mal machen, ne?
Kann man auch mal machen, genau, genau. Da fahren sie auch über die Seven Mile Bridge, über die ich auch erst vor ein paar Wochen gefahren bin mit dem Auto.
Ja, siehst du. Ja. Ja.
Genau. Und das ist auch so ein Film, der auch schon ganz stark irgendwie auf den amerikanischen Markt angelehnt ist.
Ja, was voll, die Drehorte das betrifft. Merkst du richtig.
Da ist man in den Florida Keys, da ist man in Acapulco, in Mexiko. Nur eine einzige Szene spielt in London, ganz kurz. Ist auch die einzige Szene, der Moneypenny auftritt in dem Film zum Beispiel. Und auch die anderen, oder viele der Nebendarsteller sind auch amerikanische Nebendarsteller. Also das ist irgendwie sehr stark auf den amerikanischen Markt angelehnt. Ja. Ja.
Auch der Film, eine der ersten Rollen von Benicio del Toro,
ja, genau.
als Sidekick quasi von Sanchez, dem Oberbösewichts Drogenmenschen.
Ja. Und auch der letzte Film, wo Maurice Binder den Vorspann gemacht hat. Also die haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen, den Vorspann, der ist ja auch immer mit der Titelmusik, das kam mir als Kind immer ewig, ewig lang vor. Ja, denn es gibt immer klassisch, oder bei den James Bond Filmen, das Cold Open mit dem ikonischen Schuss. Mhm. Aus dem, wo man dann die Mündung sieht und dann eben der Vorspann mit der Titelmusik, wo dann meistens sich Frauenkörper regeln, Lampen drauf leuchten und gewisse Titelsequenzen eingeblendet werden.
War auch der letzte Film, den der Broccoli selber produziert hat.
Genau, ja. Ja.
Der Albert.
Genau.
Genau. Ja, jetzt wird da sowieso nicht mehr viel produziert, jetzt haben sie alles abgegeben.
Ja, genau.
Eigentlich hatten sie ja, glaube ich, eine Hintertür offen gelassen, aber dann muss aber Amazon mit so viel Geld gewunken haben, dass sie gesagt haben, so jetzt, gut, nicht, dass die nicht genug Geld hätten, aber naja, gut, ist dann halt so.
Ja. Und der Film ist auch überraschend hart.
Ja, genau,
also das der ist
mir
wirklich,
auch aufgefallen.
Der ist für einen Bond-Film wirklich, wirklich hart.
Ja, gibt auch eine ganz krasse LKW-Explosionsszene. Ja, ja. Ist auch zum Schluss dann, genau, und da ist irgendwie alles mit drin in dem Film, muss man schon sagen.
Und ist auch, und deswegen mag ich noch, weil er diese Härte eben hat, die man so nicht gewöhnt war. Und auch interessant, der Film ist erstmals, also die Filmpremieren im Free TV oder im Fernsehen waren dann immer beim ARD oder ZDF. Bevor sie dann ProSieben da irgendwie mit mehr Geld gewunken hat, sind die noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelaufen. Und das war der erste James-Bond-Film, der nicht um 20.15 Uhr gestartet ist, sondern der die Erstausstrahlung um 22.10 Uhr hatte, weil er eben zu brutal fürs Hauptabendprogramm war.
Ah, okay.
Und in den USA hätte er sogar beinahe ein R-Rating bekommen.
Für die damalige Zeit, ja, war knapp.
Ja.
Also ein 18. War auch der erste Film, der komplett außerhalb von Großbritannien gedreht worden ist.
Mhm, genau, genau. Und auch der letzte Film, in dem James Bond raucht.
Ah, okay, siehst du? Ja. Ah, guck, das wusste ich jetzt nicht. Aha. Timothy Dalton auf jeden Fall hat auch ganz viele seiner Stunts selbst gemacht.
Mhm.
Da hat er wohl auch irgendwie Wert drauf gelegt, weil er ist ja doch schon auch ein körperlicher Typ so.
Ne? Absolut, ja, ja. Also ja, er ist auch viel, viel körperlicher gewesen als alle davor. Auch jetzt, was auch das Spiel generell von ihm ist
ja, genau, körperlich. Finde ich auch, ja. Bei den anderen hast du halt gemerkt, das sind halt Schauspieler, die halt das Schauspielen und bei ihm hast du schon gemerkt, dass er auch schon mal irgendwie so actionmäßig, ich weiß gar nicht, ob der nicht irgendwie auch ein bisschen Kampfsport History hatte oder so, aber...
Ja, ist gut möglich, aber was ihm quasi charakterlich oder in der Darstellung des Charakters irgendwie fehlte, war, hat er irgendwie versucht, körperlich wettzumachen.
Ja,
und das war halt auch die Anlage, seine Anlage der Rolle war halt eine körperlichere, verbissenere, ernstere.
Aber passte zu ihm, fand ich.
Ja, ja, ja. Und das war dann schon fast so das Ende, denn das Ende der James-Bond-Reihe, denn der ist halt wirklich nicht gut. nicht gut angekommen.
Nee, der ist tatsächlich in den Kinokassen ziemlich untergegangen, ja, für die damaligen
Filme. Aber halt auch, weil es ein verdammt starkes Kinojahr war, denn der ist halt in den USA, musste der konkurrieren mit Blockbustern wie Brennpunkt L.A., Indiana Jones und der letzte Kreuzzug oder Batman. Also das,
ja, okay,
sind dann halt schon andere Hausmarken.
Ja, da kann man dann schon mal einbrechen, das, das, ja, stimmt wohl. Ja. Ja. Deswegen gab es wahrscheinlich dann auch einfach mal eine 6-jährige Pause.
Genau, das war auch der bis zu dem Zeitpunkt der bisher schlechteste, das schlechteste Ergebnis eines Bond-Films,
das da
eingespielt wurde.
Ja.
Ja.
Ja, und dann kam Mr. Charming, ja, Pierce Brosnan.
Ja, es hat bis 1995 gedauert. Das war eigentlich, genau, für 91 geplant, der nächste Film, aber es hat dann ja auch durch diese enttäuschenden Einnahmen bis 95 gedauert, bis dann.
Ja, auch Pierce. Für mich einer der. Ja, eigentlich, also ich mag den nach wie vor, den Film, ist für mich einer der besten Bonds an sich so, vielleicht auch, weil es einfach ein Startschuss nochmal ist, deswegen finde ich ja Casino Royale auch so gut, aber GoldenEye war, ja, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass ich im Kino war, und dann das Cold Open auch angefangen ist und alles wie sonst auch und dann kommt halt die Szene, wo er dann halt mit dem Motorrad dem Flugzeug halt hinterher springt,
ja,
und quasi dann ins Flugzeug rein manövriert in der Luft, ohne Fallschirm, ohne irgendetwas, auf dem Rücken natürlich. Und als er sich dann das Flugzeug irgendwie greift und wieder nach oben zieht, da ist das ganze Kino ausgetickt, das weiß ich noch.
Ja, ja.
So, das war dann auch so, okay, alles klar, James Bond ist wieder da.
Genau, und da hat es dann auch angefangen, dass wirklich so große Stunt-Action-Pieces wieder gebracht wurden, die jetzt wirklich nach Stunts ausgesehen haben, teilweise noch, was bei den Timothy Dalton-Filmen dann ein bisschen runtergedreht wurde, wurde dann da wieder auf die 12 gedreht.
Genau.
Ich
der Anfang ist ja auch irgendwie an diesem Staudamm.
Ja, genau, genau.
Ne? Ja, genau, ja. Wo die dann erstmal diesen Bungee-Jump integriert haben. Mhm. Da sieht man dann auch schon, was so effektemäßig sich getan hatte. Da wurde ja dann auch schon viel wieder mit Computer auch, genau, computeranimierte Effekte auch schon gut eingebaut.
Ja, was da gut war später dann ziemlich schlecht, aber da kommen wir später
noch dazu. Das stimmt allerdings. Ja,
aber ja, GoldenEye war für mich auch, den habe ich noch nicht im Kino gesehen. Also das war noch ein Film, den ich auf Videokassette zum ersten Mal gesehen habe. Da war ich noch nicht im Kino, 1995. War ich mit 11 vielleicht noch ein bisschen zu jung für James Bond im Kino.
Ja.
Aber ich habe die Filme vorher alle schon im Fernsehen gesehen, also weiß ich nicht.
Bei mir war es dann. Hättest du wahrscheinlich auch überlebt, denke ich.
Ja, natürlich, natürlich. Ich habe, wie gesagt, ich habe den einfach zu dem Zeitpunkt nicht im Kino gesehen. Ich habe dann 2 Jahre später, Der Morgen stirbt nie, den habe ich dann im Kino gesehen.
Ja.
Pierce Brosnan war für mich auch, also GoldenEye, was mich da so ein bisschen, so jetzt in der Retrospektive auch ein bisschen dann stört, ist, dass da irgendwie viel zu viel mit halbautomatischen Waffen herumgeballert wird. Hat quasi, also Pierce Brosnan hat ja quasi nur die AK in der Hand oder wie gesagt so halbautomatische Waffen in der Hand und jetzt nicht die klassische Walter, die er nur ganz selten irgendwie im Einsatz hat.
Ja,
da wird halt wirklich viel mit Maschinenpistolen geballert und der Z3 ist eine absolute Enttäuschung. Als Bond-Auto.
Boah, den habe ich auch nicht gefühlt tatsächlich.
Ja, der kommt ja auch nur ganz kurz vor.
Ja, genau. Das war nicht so. Dafür fand ich den Z4 dann wieder umso besser.
Ja, ja.
Ja, der war dann schon sehr gut.
Und Judy Dench hat ihre erste, kommt als, ja, als M, also kommt zum ersten Mal als M vor und die fand ich grandios.
Ja, ich fand sie zwischenzeitlich etwas nervig,
okay,
aber in dem Film auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja.
Mhm.
Ja, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube Quantum Trost oder so, ja, so ein bisschen. Ja, ich war in irgendeinem von denen fand ich es ein bisschen nervtötend, aber.
Mhm. Es ist, sie hat halt auch, was ich so schön fand bei irgendwie, das war so die erste, die Bond auch quasi auf den Sexismus wirklich thematisiert und sagt, das, was sie mit Frauen machen, ist nicht gut, so quasi. Und also das, die sagt ihm halt wirklich ins Gesicht, dass er ein Macho-Arschloch ist. Also das fand ich gut, das wurde zum ersten Mal irgendwie thematisiert. Und der Film generell ist halt wirklich ein riesiger finanzieller Erfolg gewesen, der die Serie oder die Reihe wahrscheinlich gerettet hat vor dem kompletten Untergang.
Ja, ich glaube auch. Also, wie gesagt, 6 Jahre Pause kann so ein Franchise auch mal einfach in Vergessenheit geraten, aber ich finde schon, dass Pierce Brosnan da wirklich eine gute Figur macht, zumindest in GoldenEye. Mhm. Deswegen, ich mag den eigentlich.
Ja. So. Für mich auch eine ikonische Szene, als er mit dem Panzer da durch die Wand durchfährt und da dann auch in dem Moment auch das Bond-Thema einsetzt nochmal.
Ist das denn GoldenEye?
Das ist GoldenEye, ja, mit dem Panzer in St. Petersburg, glaube ich, ist das. Oder ist es Moskau? Auf jeden Fall in Russland.
Ja. Ah, okay, ja, wusste ich gerade nicht mehr, genau.
Oder durch die Wand durchkommt, dann quer durch die Stadt fährt und so einen coolen U-Turn-Move macht irgendwie mit dem Panzer um die Kurve.
Genau, Famke Janssen auch somit eine ihrer ersten größeren Rollen. Die kennt man ja auch, die Schauspielerin aus den X-Men-Filmen, als Jean Grey. War auf jeden Fall wieder ein sehr schöner Start. Bemerkenswert auf jeden Fall da auch nochmal, dass das Spiel, was dann zum Film rausgekommen ist, dem N64, einfach bis heute einen legendären Status hat. Mhm. Also das war ja dann so ein Ego-Shooter, auch, glaube ich, indiziert seinerzeit, ne, irgendwann.
Ich glaube, das war, also ja, das ist in Österreich nicht. Das gab, also
nee, bei euch wird ja nichts indiziert. Nee, das gibt es bei euch nicht.
Aber es war, glaube ich, anfangs war es indiziert.
Deswegen habe ich auch einiges an DVDs aus Österreich bestellt, als es dann mal so ein Mail-Order dafür gab. Da hat man dann immer alles gekriegt.
Mhm. Ja, und geht dann weiter mit Der Morgen stirbt nie, mein erster Bond im Kino.
Ja.
Auch erstmals, auch wirklich ohne den bisherigen Produzenten Broccoli. Und da war und lustigerweise Anthony Hopkins als Gegenspieler im Gespräch.
Ja, hätten sie auch machen können, aber gut, dass er es nicht gemacht hat.
Ja, also ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt.
Für ihn auf jeden Fall.
Ich glaube, der wäre auch zu dem Zeitpunkt, war vielleicht auch schon ein bisschen so alt. Also da war Jonathan Pryce, glaube ich, die bessere Wahl, glaube ich.
Ja, also Tomorrow Never Dies geht ja in die Geschichte ein als der Film mit der miesesten, mit der miesesten Darstellung eines Bond Girls von Terry Hatcher.
Ja, genau.
Die ja wirklich, also wie schlecht willst du Schauspielern, aber.
Aber auch interessant, das war, die hat ja vorher
Superman gemacht,
die Serie, genau. Und der erste Drehtag, also ihr Drehbeginn war einen Tag nach dem letzten Drehtag von Superman.
Ja.
Also von Lois und Clark, ist sie quasi von einem Set gleich zum nächsten. Aber dafür in dem Film großartig Michelle Yeoh.
Ja, voll. Ja, genau.
Die da mitspielt.
Damals,
also großartig, und die damals, ich habe das nicht mehr so im Schirm gehabt, dass das Michelle Yeoh war, und habe dann erst den Film jetzt dann wieder gesehen, habe im Rewatch gesehen, ey, fuck, das ist ja Michelle Yeoh. Yeah, und dann war mir auch klar, warum die dann so eine geile Kampfszene bekommt, weil sie eben Michelle Yeoh ist.
Genau, weil die kann es nämlich.
Ja, und das auch endlich mal ein Bond-Girl quasi auf Augenhöhe mit Pierce Brosnan.
Genau. Terry Hatcher ist ja jetzt nicht so, also ja, ist schon ein Bond-Girl, aber irgendwie so, das waren ja dann irgendwie so manchmal dann noch wie so zwei Girls.
Ja, genau, genau.
Strichen,
ja,
so, ne? Ja. Terry Hatcher war jetzt so eher so das.
Ja, Bond hat ja immer wieder mehr Girls, außer Timothy Dalton hatte, ich glaube, im Hauch des Todes gab es eben, das war der erste, also zum ersten Mal so, dass Bond nur ein Bond-Girl hatte in dem Sinn.
Ja.
Sonst waren sie immer wieder mal ein, zwei, drei Ladies, die er am Start hatte.
Was man auch noch auf jeden Fall, Götz Otto sollte man noch erwähnen, den deutschen Schauspieler, quasi die rechte Hand von vom Bösewicht, der seine Drecksarbeit erledigt, genau, Elliot Carver. Und weiß man wahrscheinlich auch noch, der Bond-Wagen ist dann ein dickes Paket, der 750 IL der BMW.
Ja. Den er mit dem Handy fernsteuert,
genau, während er da hinten drin liegt. Steuern kann. Eigentlich auch in dieser Parkhaus-Szene eigentlich auch ganz, ganz geil, wo sich dann die die Bösewichte da quasi so ein bisschen die Zähne am Auto ausbeißen, weil sie das Ding irgendwie nicht geknackt kriegen.
Ja, genau.
Das ist ja dann eigentlich auch mal ganz witzig.
Ja.
Was ich nicht wusste, war, dass Gerard Butler da so eine Mini-Mini-Rolle hat. Ist mir nicht aufgefallen tatsächlich.
Ja, mir auch nicht, das stimmt, ja.
Aber ich habe den gesehen, als ich mir den Cast mal angeguckt habe, dann muss er da irgendwie mal durchs Bild gehüpft sein, auf jeden Fall. Ja, da geht es ja dann schon auch so ein Thema, was ja auch heute wieder irgendwie aktuell ist, halt ja die Manipulation der Medien und der Nachrichten und von denen da oben, und wir werden ja alle angelogen und.
Ja, genau.
Und man macht sich halt so seine eigenen Nachrichten und seine eigene Welt. Ja, genau, da geht es ja eigentlich in dem Thema drum. Was auch ganz noch in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall die Flucht von James Bond und Michelle Yeoh, also wo die auf an dem Carver-Building sich dann quasi an diesen, was sind das denn, Gardinen?
Ach, das meinst du, ich dachte, du meinst die Motorradszene. Ja, aber ja.
Achso, ja, die Motorradszene sowieso auch, aber ja, da reißen die ja sozusagen dass sein Bildnis da kaputt.
Ja, genau.
Ja, indem sie sich da runterlassen. Ja, genau, die Motorradszene ist ja da natürlich auch ziemlich bekannt. Da sieht man auch, wie Michelle Yeoh, wie die sich dann doch ganz gut bewegen kann. Ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Und genau. Interessanterweise, jetzt haben sie wieder diesen Zwei-Jahres-Rhythmus drinnen. Den GoldenEye kam 95 raus, dann Der Morgen stirbt nie 97 und dann geht es 99 weiter mit Die Welt ist nicht genug.
The world is not enough.
The world is not enough. Genau. Der war für mich, also Denise Richards spielt damit mit dem schlechtesten Lara Croft Gedächtnis-Outfit, das man sich nur vorstellen kann als Bond-Girl.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Die ist ja auch ziemlich gescholten worden, glaube ich, für ihre Darstellung.
Ja, ich glaube, da waren auch einige.
Dr. Christmas Jones.
Dr. Christmas Jones, sie hat aber jetzt auch schon wirklich alle Weihnachtswitze gehört, die man da so machen kann. Ja, Sophie Marceau.
Ja, genau, die als Gegenspielerin, als Love Interest Bond Girl.
Ja, genau, als Elektra und Robert Carlyle, auch ein ziemlich bekannter Schauspieler, als Renard. Da haben sie eigentlich ganz coole, da haben sie so ganz cool mit CGI diese eine Szene gemacht, wo sie so zeigen, wo die Kugel bei ihm sitzt im Kopf.
Ja, genau.
Dass die halt wandert und so.
Ja.
Da hat man dann schon gesehen, okay, alles klar.
Mhm.
Man bewegt sich jetzt hier dann noch schon auf einem anderen Level. Da gibt es auch diese legendäre Szene, wo James Bond in diesem kleinen Speedboat, was er sich dann von M ausleiht, was ja noch eigentlich ein Prototyp ist, da diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die explodiert auf jeden Fall nachher an dem Heißluftballon. Und er verfolgt sie ja die ganze Zeit durch die Kanäle da, bis er dann mal irgendwie einmal untertauchen muss mit dem Speedboat, und dann die Kamera zeigt ihn dann unter Wasser, wie er dann so ganz kurz seine Krawatte richtet. Ich weiß nicht, ob der dann kommt er halt wieder hoch. Ist auch so ein relativ bekanntes Ding. Ansonsten auch wieder Skifahren, auch wieder angesagt.
Natürlich, hatten wir schon lange nicht mehr.
Es wird wieder Ski gefahren, es wird wieder explodiert. Es wird natürlich auch mal wieder getaucht, sowieso. Weil da spielt ja auch ein ziemlich großes U-Boot eine Rolle. Ne?
Ja, genau. Und auch interessant, Judi Dench ist als M zum ersten Mal aktiv an einem Einsatz beteiligt und nicht nur irgendwie hinterm Schreibtisch, und auch persönlich involviert in das Ganze.
Ja, richtig.
Und auch, das ist der letzte Film, in dem Q von Desmond Llewellyn dargestellt wird, denn der ist kurz nach der Filmpremiere an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben.
Ach nee, Quatsch, wirklich?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Oh nein,
weil der hat ärgerlich. In dem Film wurde ja John Cleese als Nachfolger eingeführt und vorgestellt von Q.
Ja. Ach krass.
Ja.
Ach Gott. Mein Gott.
Ja. John Cleese wird dann auch nicht vorgestellt mit Namen, aber James Bond tauft ihn halt spontan auf den Namen R. Weil er alphabetisch müsste dann natürlich R heißen, meint er.
Weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt, ist ein solides Ding, kann man sich mal so anschauen, aber ist jetzt auch keine wahnsinnige Offenbarung. Also, wie gesagt.
Interessant, die Rolle des Renard, also das Bösewicht, sollte ursprünglich von Meatloaf gespielt werden. Der hat man aber abgelehnt.
Ja, wobei. Wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant gewesen. Aber naja, wie das halt manchmal so ist, ne? Wenn die Rollen erstmal belegt sind, dann kann man sich das schlecht vorstellen.
Ja.
Irgendwie, dass das mal
jemand. Es gibt auch deutsche Beteiligung, denn der Claude Oliver Rudolph spielt mit.
Ja, richtig.
Und Goldie hat einen Auftritt. Also der Bull, dieser Darsteller, ist Goldie.
Ja. Zu seiner Zeit sehr, sehr bekannte englische.
Drum and Bass,
Trip-Hop. Was macht er denn? Drum and Bass, ne?
Genau, Trip-Hop, Drum and Bass. Genau.
Dann kommen wir zu, alter Schwede, ey, dann kommen wir zu Stirb an einem anderen Tag und mein Gott, ist der mies.
Ja, der war für mich auch komplett drüber. Also das ist, da hat sich, das war also die absolute Steigerungsform. Dann, der war für mich auch komplett drüber. Da wollte man halt wirklich alles machen, weil es der 20. Bond war oder der 20. Teil eben dieser Eon-Reihe von James Bond. Da wollte man alles machen und hat halt alles reingepackt. Und das ist alles viel zu drüber für mich gewesen.
Viel zu drüber. Story auch so, boah, Leute, also jetzt haltet mal ein bisschen den Ball flach, da mit dieser komischen Lichtmaske, damit er da irgendwie, damit nicht sein Kopf da so mehr oder weniger platzt.
Das Auto, das unsichtbar ist.
Ja, das unsichtbare Auto, dieses ganze Eis.
Das war der Z4, oder?
Eishotel, was auch immer das da sein soll.
Ja. Und auch das schlechteste CGI, absolutes Lowlight, diese Snowboard-Kitesurf-Szene, wo er da.
Ach so, ja, stimmt.
Diese Lawine, oder ist es eine Lawine? Ich weiß es nicht.
Das ist irgendwie ausgelöst durch diesen komischen Sonnenlaser.
Ja, Sonnenlaser, genau.
Genau, dieser Sonnenlaser-Quatsch da. Ja, weiß ich nicht. Kann man sich wirklich klemmen. Wie gesagt, dann gibt es halt nochmal eine Referenz zu Ursula Carvens Bikini von Halle Berry. Die kann man sich natürlich dann auch gerne mal nochmal anschauen.
Ja. Auch für mich das einzige Highlight in dem Film ist auch die Kabeleier, die er mit Q da hat. Wo sie durch diesen Raum durchgehen, in dem dann diese ganzen Easter Eggs
sind. Ach so, ja,
da stimmt. Ist das dann, wo man nochmal alle möglichen Autoteile alle noch und Gadgets aus den anderen Filmen eingebaut hat, denn das ist der 20. Film, da gibt es eben dann viele Referenzen dann genau in dieser Szene auf und Querverweise quasi auf andere Filme im Lager. Da gibt es diesen den Messerschuh, Liebesgrüße aus Moskau aus dem zweiten Teil, den Actojet, das Feuerball. Dann sagte Q, sagt ihm dann irgendwie, ja, das ist ihre neue Uhr, das müsste jetzt, glaube ich, die 20. sein. Und
ja, aber alles in allem, leider, muss man sagen, kein guter Film.
Ja. Auch kleiner Funfact noch in einer Szene am Strand von der Havanna liest James Bond ein Buch, nämlich von seinem Namensgeber, dem Ornithologen James Bond. Denn Ian Fleming hat den Namen James Bond von einem englischen Ornithologen übernommen. Es gibt einen.
Ach so, ja, guck an.
Und die Intention von Ian Fleming war, ihm den fadesten Namen aller Leute zu geben, denn als Geheimagent sollst du natürlich nicht auffallen. Und deswegen hat er James Bond fand er extrem langweilig als Namen, deswegen hat er dann eben James Bond als Namen gewählt.
Krass.
Für die Figur. Und da liest er eben ein Buch am Strand von James Bond. Das ist ganz interessant irgendwie.
Ja.
Ja, aber ansonsten, wie gesagt, also das ist für mich das absolute Lowlight und zu dem Zeitpunkt, das ist auch der Zeitpunkt, wo man sich dann schon angefangen hat, sich mit Mission Impossible zu matchen, wer hat jetzt die besseren Stunts, die besseren Action-Szenen.
Ja,
okay.
Ja, wobei Mission Impossible da schon sehr viel weiter war.
Ja, genau, ja. Genau. Und da gab es noch wieder eine längere Pause eben von 2002 bis 2006, denn das war der letzte mit Pierce Brosnan und dann der harte Cut und der Reboot mit Daniel Craig.
Genau, und dann kam Casino Royale und Ja, das ist für mich einer, ich glaube, das ist mein Lieblingsbond von
Film
allen,
generell,
glaube ich.
ja.
Ja,
Ja, würde
generell
ich.
von den 25, die es gibt, ist das, glaube ich,
Kann ich, würde ich
mein
auch und
Lieblingsbond.
würde ich unterschreiben, ja.
Jetzt
Ja.
auch nicht irgendwie Skyfall oder so oder sonst irgendwie was von der Größe her, aber Casino Royale ist noch so richtig schön roh, wie ich
Genau.
finde.
Das ist so der
Der,
komplette Neustart gewesen für die
ja.
IP. Daniel Craig wurde ja anfangs stark gescholten, denn er ist da. Da gab es doch dieses Ding, wo er durch sämtliche Kakao-Medien gezogen wurde, weil er, also bei der Vorstellung wurde er quasi mit einem Boot über die Themse gefahren und ist dort ans Ufer gekommen und hatte halt weil er auf dem Boot gefahren ist, eine Schwimmweste an. Und er meinte, was soll denn
Ja,
das?
stimmt.
Was soll denn
Ja,
das? Der
stimmt.
Typ will James Bond sein, er hat eine Schwimmweste an.
Ja,
Ja. Aber
stimmt.
der hat die Figur für mich jetzt dann tatsächlich ins Hier und Jetzt gebracht. Der bricht mit vielen Stereotypen und ist ein vielschichtiger Charakter. Dem ist anfangs auch scheißegal, was da im Drink drinnen ist. Das
Ja.
Hauptsache es kickt quasi.
Genau, so das sind sie nicht.
Ja. Und da hat es mich auch angefangen, also da hat es auch angefangen, so einen Spannungsbogen über alle Filme zu bekommen, wie man es ja auch von anderen IPs gewöhnt war. Das war jetzt keine in sich abgeschlossene Handlung, denn das ist so ein bisschen ein Ding, das sich dann fortzieht durch alle Filme.
Ja, genau, dann hat man quasi das nochmal wieder aufgegriffen mit Spectre, und hat das dann langsam schon mal wieder eingeläutet. Aber wie gesagt, mir gefällt an dem Film einfach, dass der halt noch so roh darüber kommt. Die Anfangssequenz, das Cold Open, ist Wahnsinn,
Ja,
mit dem
absolut.
Free Run, und wie er dann dahinter herhetzt auch. Sowieso diese ganze Szene da am Flughafen und sowas. Also, ist schon ein richtig gutes, richtig schöner, guter, harter Agenten-Thriller,
Genau,
und man merkt halt so richtig, der hat jetzt, Daniel Craig hat so richtig Bock mal jetzt hier richtig loszulegen, das merkst
Ja,
du richtig.
der hat für mich auch
So.
diese Körperlichkeit, die Timothy Dalton hatte. Aber
Ja,
eben dann auch
stimmt.
gepaart mit einer besseren Charakterdarstellung und für mich auch, wie gesagt, eine vielschichtigere Charakterdarstellung. Ich
Ja,
denke, der
und
ist roh,
gerade,
der ist noch roh, der ist ungeschliffen, der hat seine
genau.
Doppel-Null-Lizenz gerade erst bekommen, hat auch hart gekämpft, hat auch hart kämpfen müssen für diese Doppel-Lizenz, dann da diese Szene am Klo, ist das ein Klo oder?
Ja, genau, das ist im
Ja.
Klo, wo, ja, genau.
Genau. Also wo man
Ja.
seine ersten zwei Kills sieht, um diese Doppel-Null-Lizenz zu bekommen.
Ja. Erinnerte mich dann auch so ein bisschen an die Mission Impossible-Szene, wo
Ja,
die da auch
genau,
im Bad sind, ne? So, ne? Das ist
genau.
natürlich ein paar Jahre später,
Ja,
aber
ja,
trotzdem auch ganz gut aufgegriffen auf jeden Fall.
ja.
Ja, dann diese schon auch legendäre Folter-Szene,
Ja, die
wo
ist
er da
ganz
auf dem
hart.
Stuhl sitzt, und ich jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, sich bei mir da auch alles immer zusammenzieht. Mads Mikkelsen auch wahnsinnig guter Bösewicht,
Ja,
als Le
absolut.
Chiffre auf jeden Fall richtig gut gemacht. Ja, schon einfach so ein richtig, richtig guter Film. Also muss man schon sagen. Schöner, schöner Neustart der Reihe.
Ja, sehe ich auch so. Also der ist sehr
Genau.
großartig und auch die nächsten Filme, also Quantum Trost, Quantum of Solace war da dann der
Ja.
nächste. Das ist ein absoluter Action-Sprint, finde ich, denn das ist ja auch der kürzeste James-Bond-Film.
Ja,
Der geht
wobei der ist
nur
auch,
knapp
ja, wie
100, also
gesagt.
106 Minuten. Ich glaube, dass er einer der kürzesten Filme ist auf alle Fälle.
Ja, ist der kürzeste Film, 106
Ja,
Minuten, genau, ja.
genau.
Ja, finde ich leider ein bisschen schwächer dann wieder,
Ich fand
tatsächlich.
mich hat der Vorspann ein bisschen, also dieses Cold Open so ein bisschen irritiert, denn das ist so ganz schnelle Cuts und eine total unruhige Kamera, was natürlich jetzt bei einer Autoverfolgungsjagd halt schon irgendwie dazu passt auch. Aber das war so im
Ja.
Kino, für mich war das so, das ging mir zu schnell irgendwie und das war
Ja.
zu fast-paced, zu viel Wackelkamera, zu viel Jason Bourne, denn das war ja auch Daniel Craig hat sich auch so ein bisschen an Jason Bourne angelehnt, die ja auch sehr rohe Kampfszenen hatten und viel von dieser Handkamera, Wackelkamera irgendwie hatten,
Ja, die waren immer sehr nah dran,
die sich da
ne?
etabliert und das hat sich da gerade für mich besonders im Vorspann irgendwie etabliert.
Ja, auch mal wieder nicht so eine starke Darstellerin, Olga Kurylenko, als
Stimmt.
Bond-Girl
Ja.
sozusagen. Immer noch besser als das, was sie in späteren Jahren nochmal abgeliefert hat.
Ja,
hat
auch mit einem Ding gebrochen, denn es gibt auch nicht diesen Barrel-Shot am Anfang.
Okay, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ist der kommt gar nicht vor.
Ah, okay.
Der kommt gar nicht vor. Aber interessant, in dem Film wechselt James Bond quasi zurück auf die Walter PPK und nicht, das war die Walter P99, die dann bei die Pierce Brosnan dann eingeführt hat. Und da kommt dann der Wechsel zurück auf die altgediente Walter PPK.
Genau, und in dem Film dann auch so das erste Mal auch wieder diese etwas größere Zusammenkunft der ganzen Spectre-Leute.
Genau, diese Tosca-Szene bei Tosca, also die.
Genau,
ja. Die fand ich auch großartig gemacht.
Ja, stimmt, ja. Die war richtig gut. Und ja, da wurde das dann mehr oder weniger dann richtig eingeläutet mit der Organisation und allem Pipapo, was dazugehört hat, was dann im 2012 dann auch schon wieder 4 Jahre später, es war jetzt dann doch ein bisschen größere Pause, dann in Skyfall mündet.
Genau.
Der ja so gemeinhin so als bester Bond-Film gilt. Ne?
Ja, ja, wird von vielen als bester Bond-Film auch behandelt, auch durch die Bank weg, glaube ich, auch bei diesen Bond-Rankings immer wieder, die es von diversen Plattformen gibt. Mit Javier Bardem als Gegenspieler, Raoul Silva, lustigerweise dem auch die Rolle des James Bond angeboten wurde.
Ach was, echt?
Ja, Javier Bardem hätte die Rolle des James Bond spielen sollen, hat die aber abgelehnt, weil er meinte, er hätte sie zum falschen Zeitpunkt bekommen.
Okay. Das ist das wusste ich nicht.
Ja,
Den hätte ich da jetzt ja gar nicht vermutet, weil der ja weder Engländer ist noch sonst irgendwas.
Ja, stimmt. Aber, okay. Skyfall, auch warum es zur Verzögerung kam, das ist ja auch eine interessante Geschichte, denn der ganze Film stand anfangs unter keinem guten Stern, denn zwei mehr oder weniger komplett fertige Drehbücher wurden da verworfen. MGM meldete in der Zwischenzeit Insolvenz an. Also die Filmfirma. Und deswegen hat es auch irgendwie auch länger gedauert. Und der Film ist, Skyfall ist der Film mit dem höchsten Finanzierungsanteil durch Produktplatzierungen. Denn das hat da wirklich massiv Überhand genommen. Auch aufgrund der Insolvenz von MGM musste man da auf solche Dinge dann zurückgreifen.
Guck an.
Ja. Ja. Das war eigentlich geplant, das letzte Bond von Craig, den hat irgendwie nur für drei Filme
unterschrieben. Er hat nur für drei unterschrieben, ne?
Und hat dann aber während den Dreharbeiten noch für zwei weitere unterschrieben.
Ja, genau. Ja. Und hat sich dann aber auch ordentlich beteiligen lassen an den Einnahmen und so.
Ja, genau. Also der ist
Genau. Ja. Das ist ja auch der, wo er quasi vom Zug geschossen wird, von Moneypenny.
Ja, genau.
Ne? Und er dann sich erstmal zurückzieht auf eine türkische Insel oder an die türkische Küste nach Kali Beach, wo auf jeden Fall Tanja und ich auch mal gerne hin möchten.
Mhm. Okay.
Und dann ja sozusagen wiederkommt, nachdem es den Anschlag dann auf das MI6-Gebäude gibt. Nee, MI6-Gebäude gibt, genau.
Ja.
Und er da ganz gut, er da ja bei dem Test ja eigentlich mehr oder weniger sich da so bis zur letzten Rille da irgendwie aufreibt und dann noch sagt so, ja, lass uns das mal dann später besprechen und dann irgendwie nach den Klimmzügen da zusammenbricht.
Ja, genau.
Genau. Und da wird ja auch schon quasi der Weg geebnet für den neuen M.
Genau, Ralph Fiennes.
Ja. Fallen's dann. Ja.
Und auch erstmals, du hast es schon kurz angesprochen, Moneypenny kommt zum ersten Mal jetzt vor, die gab es ja nach Daniel Craig's Bond noch nicht. Und auch Q ist da erstmals aufgetreten. Den gab es in den ersten beiden Daniel Craig Bonds auch nicht. Und Naomi Harris, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wurde irgendwie, ist das erst während dem Film, das war irgendwie während dem Film hatte sie irgendwie keinen Namen und erst am Schluss fragte sie, wie sie heißt.
Ja, genau.
Sie
sitzt in dem Zwischenraum sie treffen sich dann, sie begleitet ihn dann quasi zu M, bleibt dann da in diesem Zwischenraum, setzt sich dann hin und mehr oder weniger sagt sie dann, mein Name ist Moneypenny.
Ja, genau.
Und Ben Whishaw, der neue Q, ist ja dann auch so ein bisschen, der jüngere, neue, nerdige Computer.
Ja, das ist eher der Hacker. Typ,
genau. Der Hacker-Typ halt so, ne? Ja. Finde ich aber passt ganz gut.
Ja.
Ja, Javier Bardem, ich glaube, diese eine Szene, wo er dann in einem Glaskasten sitzt und sich dann seine Prothese rausnimmt, ist ja auch ziemlich bekannt. Haben sie auch echt gut gemacht, muss ich sagen. Also,
Ja, das sah gut aus, ja.
das sah schon echt ganz gut aus, muss man
Ja,
sagen.
ja.
Auch der Film, ja, mit der für mich schönsten, mit dem schönsten Bond-Girl ever, mit Severine. Also, selbst Tanja sagt da, die Frau, die sieht absolut makellos aus. Berenice Malot heißt die, ist eine Französin. Ja. Also, was soll ich jetzt noch sagen? So.
Ja, wenn Tanja das auch schon sagt,
Ja, nee, Tanja bestätigt das auf
dann
jeden Fall. Und
darfst du da
ja, und
schwärmen.
witzigerweise ist die irgendwie halt Model und ein bisschen Schauspielerin und sowas, aber danach auch nicht mehr groß aufgetreten. Aber in dem Film sieht die echt Bombe aus,
Ja,
oder?
auf alle
Tanja
Fälle.
nickt und nuckelt an ihrem, wie heißen die Dinger? Stanley Cup?
Ja,
Stanley Cup.
ich
Weißt
glaube.
du, was ich meine, ne?
Ja, diese Getränke.
Diese komischen Riesenbecher.
Ja, genau. Ja.
Ja, weiter, 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 weiter.
Weiter, weiter, weiter. Es geht mit weiter geht's mit Spectre.
Spectre, genau.
Ja.
Da geht es dann
Und
weiter mit.
da merkt man auch dass sich Bond weiterentwickeln darf, denn da kommt zum ersten Mal auch wieder dieser Barrel Shot am Anfang des Films, denn der wurde bei Skyfall kam er am Schluss. Dieser Barrel Shot, und der ist jetzt wieder am Anfang, auf den Anfang gesetzt. Und es gibt mehr klassische Bond-Tropes. Also es gibt auch der Humor ist wieder ein bisschen mehr da. Es gibt wieder dieses Friendly Banter quasi zwischen Q und Bond, die sich da so ein
Ja,
bisschen
genau.
kabbeln dürfen. Bond ist auch, Daniel Craig ist auch wieder ein bisschen, also wie gesagt, hat sich auch weiterentwickelt, hat diese Verbissenheit ein bisschen abgelegt, darf ein bisschen auch mehr Scherze machen. Ja, wie gesagt,
Genau.
diese klassischen Bond-Tropes kommen da wieder zurück.
Ja, und wie der Titel des Films schon verrät, handelt es sich natürlich dabei um diese Geheimorganisation. Ja, auch wie gesagt, das Opening des Films ist ja, spielt ja in Mexiko,
Ja, genau, am Tag
ne?
der Toten, genau.
Tag der Toten. Und das ist ja bis, ich weiß gar nicht, bis wann der erste Cut kommt, aber eigentlich ist es ja so ein One-Take-Ding.
Das ist eine sehr lange Einstellung,
Das
glaube
ist
ich,
eine
genau,
sehr,
ja.
sehr
Ja.
lange, genau, ist ein sehr langer One-Take, der da gemacht wird, bis er dann aus dem Fenster, glaube ich, rausgeht mit der Knarre
Ja,
und
genau,
dann
ja.
rüber geht
Wobei es
und
gibt, glaube ich, vorher
dann.
einen versteckten Cut, wenn die Kamera dann wieder auf ihn schwenkt, ist er innerhalb von der kürzesten Zeit, hat er sich ja dann umgezogen aus diesem Anzug raus
Ja, genau. Und
ja.
eigentlich passt auch was nicht bei diesem Cut, wenn die ins Hotelzimmer gehen, dann ist nämlich hinter denen plötzlich die Tür zu und
Ja,
keiner
genau,
hat
da
aber
ist
die
auch
Tür
ein kleiner
zugemacht.
Anschlussfehler drin,
Das ist auch so ein bisschen so ein kleines Ding,
ja.
aber
Aber das ist ein sehr langer Take, genau, ja. Und auch
ja, genau.
schön, also toll gemacht. Ich liebe so
Ja, voll.
One-Shots, ja.
Ja. Und dann, genau, dann holt er sich ja den Helikopter und ja, dann geht das ja da an der Stelle weiter. Christoph Waltz taucht ja dann irgendwann auch auf. Ich meine, die Spectre-Organisation, die wird dann ja näher beleuchtet. Und warte mal, wie hieß er denn nochmal? Dave Bautista, genau. Der hat ja auch einen kleineren Auftritt.
Ja, genau. Ja, als Mr. Hinks.
Genau, Mr. Hinks, der dann mit
Ja.
seinen beiden Stahldaumen oder
Ja, genau.
Stahlnägeln da erstmal klarstellt, was da Phase ist.
Ja, genau. Ja. Während Franz Oberhauser bzw. Ernst Stafford Blofeld,
Richtig,
denn
genau.
Spoiler Alert, Christoph Waltz spielt Blofeld.
Ja, genau. Und irgendwie halt auch am Anfang so ein bisschen auf Christoph Waltz Art, wie ich
Ja,
finde.
ja, ja.
Da hat er ja so ein bisschen so diesen Franz, wie heißt er nochmal, Lander, so ein bisschen so
Hans Lander,
Lander-Vibes hat er ja da irgendwie so,
ja.
wie aus Inglourious Basterds. Nachher kann er sich aber auch den einen oder anderen Spruch nicht ver. Also kann er sich da irgendwie, drückt der James dann ja auch rein, so ein bisschen. Gerade wenn er da auf diesem Stuhl dann zum Schluss sitzt und sich dann quasi da nebens Ohr bohren lassen muss.
Ja.
Was auch, boah, ein bisschen schmerzhaft aussieht, ehrlich gesagt. Da kommt ja dann auch mal wieder, da kommt ja dann auch mal wieder die Uhr mal wieder zum Tragen.
Ja, genau. Ja.
Mal wieder eine der James-Bond-Uhren, die lasern und explodieren kann. Wobei ich mich da halt auch immer frage, ja mein Gott, also die Bösewichte, die müssten das doch jetzt auch mal langsam wissen, dass sie ihm die Uhr mal abnehmen sollten. Ne? Aber naja, gut.
Ja, das stimmt.
Was willst du machen?
Ja, und auch was vorkommt, ist der Aston Martin DB10, der eigens für den Film hergestellt wurde.
Ja, stimmt, genau. Ja, das, genau. Das ist witzig. Den Fun Fact habe ich Tanja sogar noch erzählt, als wir den Film geguckt haben, weil ich habe nebenbei immer noch so ein bisschen, gucke ich ja mal ganz gerne bei Wikipedia mal dann.
Okay, ja.
Das Bond Girl Madeleine Swann, also Lea Seydoux, ist ja eine so ungeliebte Schauspielerin von mir.
Okay,
ja. Ich weiß nicht, ich finde die ja so langweilig. Also ich finde, die hat so gar keine Ausstrahlung, aber irgendwie spielt die in allen großen Filmen mit.
Ja.
Aber weiß ich nicht.
Ja, aber dann konzentrieren wir uns da lieber in dem Film auf Monica Bellucci, dem ältesten.
Gerne auf Monica Bellucci, richtig. Die geht nämlich immer.
Ja. Und auch mit damals 50 Jahren das älteste Bond-Girl der Serie.
Ja, 50 ist schon alt jetzt dann, ne?
Naja, also fürs Bond-Girl. Also
fürs Bond-Girl ist schon
das alt. Das war das. Ne? War halt das älteste Bond. Also das war
ja, das war das älteste Bond-Girl. Bond-Girl, ich weiß. Ich wäre dann der älteste Bond-Boy.
Bond-Boy. Egal. Ich wäre gerne der Bond-Boy.
Ich wäre gerne der Bond-Boy.
Gut, damit haben wir den Folgentitel auch.
Ja, genau. Monica Bellucci, klar.
Mhm.
Ja. Wenn die dann da steht und da bei der Beerdigung Kerzen gerade mit ihren gefühlten irgendwie 60 Zentimeter hacken.
Ja, ja. 2,90 Meter groß mit Schuhen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, auch eine ziemlich, die Verfolgungsjagd, wo dann auch das Flugzeug quasi in Einzelteile zerlegt wird und ein Flügel oder eine Turbine, Flügel und sonst irgendwas nachher noch verliert, kennt man, glaube ich, auch noch ganz gut. Ist das der Film, wo er sie da besucht in der Schweiz? Ja, ne? In diesem Psychotherapiezentrum?
Sind in der Schweiz? Ne, die sind die sind in Altaussee, also in Österreich sind sie da unterwegs.
Nee, in Österreich,
ja. Genau. Ja.
Ja, doch, stimmt, ja, genau. Nachher, ich weiß nicht, sollen wir spoilern, dass Blofeld gefangen genommen wird? Habe ich jetzt gemacht? Okay,
also.
Ja. Gut, wer jetzt Spectre immer noch nicht gesehen hat, dem ist jetzt auch irgendwie nicht mehr zu helfen.
Ja.
Kann ich jetzt auch nicht für. Genau, da in Skyfall, einmal nochmal ganz kurz zurück zu Skyfall, da wird ja dann auch das erste Mal so ein bisschen die Familiengeschichte von James Bond beleuchtet. Das ist ja sonst auch nie der Fall gewesen.
Ja, ja.
In keinem der Filme. In Spectre stellen sich dann so Verwandtschaftsgrade heraus, die man dann wahrscheinlich eher so nicht auf dem Schirm hatte. Das spoilere ich jetzt mal nicht. Aber sagen wir es mal so, Blofeld und Bond, die haben eine gemeinsame Geschichte.
Ja,
kann man so sagen, stehen lassen. Ne? Ey, der Film ist von 2015, jetzt kriegt euch mal alle wieder ein. Also, wenn ihr den jetzt noch nicht geguckt habt, dann braucht ihr den eh nicht mehr gucken. Ist egal. Okay, ganz zum Schluss sterben alle. Nein,
ja,
das ist gelogen, das stimmt nicht.
Alle sterben.
Alle sterben. Genau, sterben. Dann sind wir nämlich schon im Jahr 2021 beim aktuell letzten Bond.
Genau, Nummer wir haben 25. nämlich keine Zeit zu sterben.
Wir haben nämlich, boah, krasse Überleitung.
Ja.
Da war er wieder, der Überleitungschef. Meine Güte. Dann sind wir nämlich bei keine Zeit zu sterben angelangt.
No Time to Die, genau. Der letzte Bond-Film, er wollte eigentlich auch schon mal aufhören, aber wie gesagt, 50 Millionen konnten ihn dann nochmal überzeugen, in die Rolle zu schlüpfen.
50 Millionen und Beteiligung an Umsatz bla und blub hätten mich dann wahrscheinlich auch nochmal zurückgebracht. Aber dann wieder mit Lea Seydoux. Oh Mann, Alter, ey, die ist so öde, die Frau. Himmel, Herrgott, ey, meine Güte. Ich weiß auch gar nicht, was der an der findet.
Ach, ja.
Ja.
Hat sich keine andere für die Madeleine Swann gefunden.
Nee. Ja.
Dafür der Rami Malek als Gegenspieler.
Ja, genau. Film. Ja. Ich finde ja grundsätzlich die Idee mit dieser ganzen Pflanzengeschichte da und so, also dass er sie dann ja eigentlich auch nicht mehr, dass er dann giftig ist und die beiden dann nicht mehr zusammen sein können und so. Das finde ich eigentlich ganz smart gemacht.
Ja.
Ich finde allerdings Safin irgendwie auch echt nicht so charismatisch, leider.
Ja, das stimmt, ja.
Aber wer dafür total charismatisch ist und eigentlich viel zu kurz in diesem Film zu sehen ist, ist Ana de Armas als Paloma. Mhm. Die hat ja so eine kurze Action-Szene mit James Bond.
Das stimmt, ja.
Und die finde ich in dem Film großartig. Auch kurz, aber großartig.
Ja, das stimmt. Ja. Und auch interessant, der Film ist auch wieder voll besetzt mit Product Placements. Und deswegen trinkt auch Daniel Craig Heineken und keinen Martini.
Ah ja, stimmt.
Die sitzen da an der Bar
und
trinkt Heineken die ganze Zeit.
Stimmt. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich habe es nicht so ganz begriffen, ehrlich gesagt, bis heute nicht, warum sie den haben sterben lassen. Also, weißt du, was ich meine?
Ist mir
schon klar, aber
ich glaube einfach, um da jetzt auch einen Endpunkt zu setzen für eben genau diesen James Bond. Denn es ist ja auch diese, es gibt ja in dem Film auch schon eine andere 007.
Ja, genau, den Handlungsstrang finde ich ja auch irgendwie so ein bisschen.
Denn James Bond hat ja quasi seine Lizenz verloren, glaube ich. Hat er sie verloren oder hat er sie abgelegt? Deswegen wurde die Zahl einfach neu vergeben.
Ja,
007 trägt jetzt eine weibliche Agentin, die Agentin Nomi. Und James Bond bekommt sie dann natürlich aber am Ende dann zurück, etc. Und ja.
Genau, Spectre wird dann quasi in seine Einzelteile zerlegt und Blofeld sitzt ja sowieso schon bereits im Knast.
Genau.
Ich bin kein Riesenfan von dem Film tatsächlich leider. Also
ich fand jetzt schon als Abschluss, als Abschluss
okay.
diese Story Arcs von Daniel Craig als Bond schon ganz gut. Das ist halt auch so ein Ding, was ich halt irgendwie jahrelang mir irgendwie überlegt habe, so okay, wie rechtfertigt man sich irgendwie, dass jetzt James Bond jedes Mal anders aussieht, nicht altert seit 40 Jahren und irgendwie.
Okay, ja.
Und das ist halt so ein Ding, dass du sagst, okay, James Bond ist halt einfach eine Figur oder ein Codename für einen Agenten, der die halt dann bekommt und jetzt, das wurde ja schon mehr oder weniger so ein bisschen angedeutet, dass diese 007-Nummer weitergegeben wird oder weitergegeben wurde vorhin. Es ist aber klar, dass jetzt nicht Nomi der neue James Bond oder die neue Jane Bond in dem Fall dann wird.
Ja.
Denn das ist auch so ein bisschen Ausblick auf die Fortsetzung. Also es wird weiter James Bonds geben, also einen weiteren Film geben, wobei bisher noch nicht feststeht, oder zumindest noch nicht bekannt gegeben wurde, wer es denn wird. Es wird immer wieder mal jemand gerüchtet. Jahrelang war irgendwie waren da Leute im Gespräch, unter anderem
Taylor Johnson zum Beispiel.
Ja, genau, und Idris Elba war im Gespräch als Bond. Den hätte ich vor ein paar Jahren sehr gut gefunden, aber der ist halt mittlerweile zu alt einfach.
Denis Villeneuve den neuen Bond, was schon mal mega ist, wie ich finde, ist ja für mich das einer stimmt. der besten Regisseure überhaupt.
Ja.
Und der möchte aber sehr gerne jemand wirklich mehr oder weniger Unbekanntes haben. Frisches, junges Gesicht, auch irgendwie in den 20ern.
Ja.
Das wird natürlich dann wieder eine Rolle, die irgendwie so auf 10 Jahre mit Sicherheit ausgelegt ist.
Genau.
Und da bin ich echt mal gespannt, was die dann da so wie der Neustart dann so aussieht. Wird auf jeden Fall ziemlich spannend werden. Und jetzt, witzigerweise, heute habe ich das erste Mal gelesen, dass so ein Theaterschauspieler irgendwie das erste Mal jetzt beim Casting war, der jetzt auch schon ein, zwei kleinere Netflix-Produktionen gemacht hat, aber im Prinzip unbekannt ist. Also ich kannte den nicht, obwohl ich mich jeden Tag auf irgendwelchen Filmseiten rumtreibe. Ja. Von daher, ja, ich bin mal gespannt, wen sie denn da auspacken.
Ja, und in welche Richtung es geht. Ich bin mir sicher, er wird in der Luft zerrissen werden, so wie auch Daniel Craig in der Luft zerrissen wurde. Wenn es eine Frau wird, ist es noch schlimmer, dann wird sie noch weiter, noch mehr zerrissen.
Ich glaube, eine Frau wird es nicht.
Ja, finde ich zwar, was ich ein bisschen schade finde, weil
wäre schon... Nee, mehr, also fände ich auch mal ganz frisch, aber ja, ich glaube es nicht, dass sie das machen. Ich glaube, da bleiben sie ganz klassisch dabei, Engländer und jüngerer Typ. Aber wie gesagt, bin gespannt, was sie dann aus der Reihe machen. Mhm. Ja, das war mal so unser kleiner Abriss jetzt hier nach einer zweiten Folge, die jetzt auch schon eine Stunde und Stündchen alt ist.
Ja, genau. Schon,
wir sind jetzt dann durch, 25 Filme.
25 Filme in knapp 2 Stunden, sage ich jetzt mal, aufgeteilt auf 2 Folgen.
Genau. Könnt ihr euch schön auf 2 Folgen aufteilen, das Ganze hier. Wir haben ja normalerweise sonst auch noch andere Kategorien, die lassen wir jetzt mal zeitmäßig dieses Mal. Die haben wir jetzt mal in den letzten beiden Folgen, sowohl letzte Folge als auch diese Folge, lassen wir die jetzt mal weg.
Genau.
Was wir aber nicht weglassen, ist die Musik. Die lassen wir nämlich jetzt nicht weg, weil dafür gibt es einfach viel zu viele ikonische James Bond Titelsongs und da hat jetzt jeder von uns sich mal 2 gepickt und ich möchte nur vorab sagen, dass du meine beiden Lieblingssongs gepickt hast.
Wirklich?
Und ich sauer bin.
Aber okay. Ich habe es fast befürchtet, dass einer von den beiden, dabei ist. Also habe befürchtet, dass einer der beiden auch von dir genommen wird. Deswegen war ich ganz froh, dass ich da der Erste war, der in unsere Liste reingeschrieben
hat. Ja, genau. Also ich hätte, glaube ich, auch die beiden gepickt sozusagen. Mhm. Aber ich bin auch zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe, weil willst du anfangen?
Ich fange gern an und ich hoffe, dass wir das jetzt nicht noch eine halbe Stunde ausarten lassen.
Aber nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir machen es ein bisschen kürzer. Ja, und
denn man kann über alle Theme-Songs natürlich nochmal ewig lang reden. Wir haben schon kurz in den Filmen angeschnitten. Genau. Es gibt immer den ikonischen, die Eröffnungssequenz mit der Filmmusik drinnen. Den ersten, den ich mir genommen habe, ich mache es chronologisch, ist von Paul McCartney and Wings, Live and Let Die von 1973. Aus dem gleichnamigen Film Live and Let Die.
Genau. Ist eigentlich auch, glaube ich, so mein Lieblings-Bond.
Ja, ist Song. Eigentlich noch bekannter ist die Guns N' Roses, das Guns N' Roses Cover.
Ja, stimmt. Stimmt, die haben das gecovert, ne?
Ja,
stimmt.
Ja.
Genau, meine beiden, die ich gepickt habe, sind einfach sozusagen die Neustarts der jeweiligen Darsteller. Und zwar fange ich mal an mit Tina Turner von 95 mit GoldenEye.
Ja, schön.
Den kennt man auch, man kennt Tinas Stimme natürlich auch. Und geschrieben hat den Song oder haben den Song Bono und The Edge.
Ja.
Witzigerweise.
Das
und
stimmt.
Ich mag U2 nicht, aber es macht nichts.
Das macht nichts.
Dafür
ist auch, glaube ich, einer der Songs, die man fast am meisten noch so im Radio
hört,
glaube ich, oder?
Ich glaube auch.
Bond-Titel-Melodien oder.
Ja, oder halt hier von Adele, Dingens, Bummens.
Skyfall, ja.
Skyfall,
ja,
genau.
Ja, das stimmt. Mein zweiter Pick ist von Duran Duran, A View to a Kill. Von,
ja, mega, oder? Dass 1985. Die einen Bond-Song haben.
Ich Wahnsinn.
Weiß nicht. Das ist so geil.
Ja.
Wirklich. Man hat das auch nicht auf dem Schirm, dass die eigentlich auch sehr viel mehr gemacht haben als nur Wild Boys.
Ja, genau. Das stimmt. Ist wirklich mein absoluter Lieblings-Bond-Song, auch noch vor den ikonischen Goldfinger, GoldenEye etc. Und auch Fun Fact zu dieser Nummer, das war das erste Mal, dass ein Bond-Titelsong auf die Nummer 1 der US Billboard-Charts erreichte.
Ach was?
Ja. Erster Bond-Titelsong als Nummer 1 der US Billboard-Charts.
Mein nächster Song ist auch wieder ein Neustart und zwar You Know My Name von Chris Cornell zu Casino Royale.
Mhm.
Auch gut. Und Chris Cornell, ja, leider verstorben bereits. Der hat leider Suizid begangen. Der, wer Chris Cornell jetzt so nicht kennt, das war der Sänger von Soundgarden.
Mhm. Und Temple of the Dog.
Und Audio. Okay, das wusste ich jetzt nicht. So tief bin ich da nicht im Thema. Aber Soundgarden, natürlich Black Hole Sun kennt man auch, denke ich. Genau, und Chris Cornell wollte, hat das Lied auch selbst geschrieben und wollte, hat darauf bestanden, die Rechte zu behalten, um daraus dann auch eine Single daraus das als Single auch auskoppeln zu können. Ne? Und ja, das wäre dann mein zweiter Pick.
Sehr schön. In dem möchte ich auch noch ganz kurz Another Way to Die von Jack White und Alicia Keys nennen. Die, das ist ihm auch irgendwie stark ins Ohr gegangen.
Ja, der stimmt.
Track von den beiden. Ist jetzt nicht so der typische...
Welchen Song hat denn Madonna nochmal gemacht?
Boah, das war... Müsste wahrscheinlich irgendeiner der Pierce Brosnan sein, wahrscheinlich, oder?
Nee, genau, Die Another Day war das, glaube ich. Oh Gott, da hat die auch so eine ganz...
Da hat sie auch selber
mitgespielt. Boah, ja, diese Fecht-Trulla da. Ja.
Fecht-Trulla.
Wo sie dann mit dem Rücken zur Kamera steht und sich umdreht und alle so, das ist ja Madonna, die kann ja gar nicht Schauspieler. Nein.
Ja.
Egal, er hat sie dann ja auch oft bewiesen. Guy Ritchie musste, glaube ich, echt einen langen Leidensweg gehen.
Ja, er hat auch viel Scheißfilme gemacht für sie.
Ja, der hat auch viel Scheißfilme gemacht, auch dann aber auch mit ihr.
Naja, wegen ihr, mit ihr.
Wegen ihr, mit ihr. Ja, ey.
Schön war das.
Das war schön.
Endlich mal
wir haben wahrscheinlich noch ohne Ende Infos vergessen. Aber das waren jetzt mal für euch zwei Folgen von unserem schon ewig angekündigten Bond-Special. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Du Streber warst natürlich wieder viel besser vorbereitet als ich.
Was soll ich sagen? Ich habe einfach nur meine Notizen offen gehabt von den Filmen.
Ja, ich habe nicht mal Notizen gehabt.
Ich habe
noch die JamesBond.de-Seite offen gehabt, die aber auch, muss man sagen, wirklich mega gut ist.
Ja, ja. Aber ich muss auch gestehen, ich habe auch erst bei Roger Moore angefangen, irgendwie ein bisschen mitzuschreiben. Die Pierce Brosnan, Sean Connery-Filme habe ich jetzt nicht so, habe ich keine Notizen dazu gehabt. Die habe ich mir so ein bisschen dann zusammengereimt noch.
Ja. Was ihr euch auch mal zusammenreimen könnt, ist, dass wir beide jetzt Feierabend machen.
Richtig.
Ich habe nämlich jetzt auch mal Hunger.
Mhm. Ich muss trainieren gehen.
Du musst trainieren gehen. Ich habe immer noch so seitliche alte Mann-Hüftschmerzen.
Oh.
Ich fahre erstmal in Urlaub und glaube, dann fange ich wieder so langsam an mit Sport. Werd dann, ich will mal gucken, ob ich in Griechenland irgendwie einen Lama-Jun kriege oder vielleicht irgendwie so einen schönen Döner oder so. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht haben die sowas da. Keine Ahnung.
Ischkender-Kebab.
Genau, und ansonsten würde ich sagen, teilt den Podcast mit euren Freunden, Familie, alle, die ihr kennt, sagt Bescheid, kommt mal auf die Silberfüchse-Podcast in Insta-Seite, da ist immer was los, und ansonsten Sterne da lassen, Kritik da lassen, obwohl, ne, könnt ihr euch sparen, es gibt nichts zu kritisieren, Geld da lassen. Und, boah, was noch?
Wir sehen uns wahrscheinlich demnächst in Köln bei der Mesh.
Oh ja, wir sehen uns in Köln. Oh ja, vielleicht gibt es dann endlich mal ein anständiges Podcast-Bild.
Ja, das. Oder? Und vielleicht gibt's auch von dort irgendwie so ein paar Snippets, die wir schon mal geplant hätten. Und dann
Ja. Ich bring mein Mikro wieder mit, aber dieses Mal bringe ich auch den Puschel mit. Ich habe ja letztes Mal den Puschel vergessen, ich Hornochse, deswegen war das nicht cool. Und danach, nachdem ich alle interviewt habe, habe ich die Aufnahme gelöscht. Das war auch richtig cool.
Ja, richtig gut.
Aber wir waren alle da, es gibt Fotos. Aber ja, vielleicht kriegen wir das für die Mesh and Laces ja hin. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf, auch die anderen zu sehen. Shoutout an die Jungs.
Ja. Und wir können, vielleicht können wir auch irgendwelche berühmten Influencer vor das Mikro
bekommen. Nee, das machen wir nicht.
Nee, okay.
Nee, machen wir nicht. Keine berühmten Influencer, die möchte ich nicht in meinem Podcast haben.
So. Alles klar.
Bevor wir uns jetzt hier in Rage reden, würde ich sagen, euch allen einen schönen Tag, Abend, sonst irgendetwas. Besucht uns auf Instagram, mich unter TheVelvetOG und dich, mein lieber Sebastian, findet man wo?
7000 Turnschuh. 7000 Turnschuh geschrieben.
Richtig, und in diesem Sinne würde ich sagen, hadi, tschüss.
Ja, dann sage ich noch Servus, Viertech und Baba.